Und so sei nun heute ein Himmelreichsprinzip angesprochen, das der Kindlichkeit. Beginnen möchte ich mit einem Bibeltext aus Matthäus 19, ab Vers 13. Da steht: Und dann wurden Kinder zu Jesus gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Ja, das ist jetzt das Kind. Und jetzt müssten eigentlich so in der normalen Gemeinde wären jetzt so ringsherum ein paar Leute, die so ganz, wie kannst du nur? Ja, so, das ist das Anfahren dann quasi. Hier gibt es das nicht, das ist gut so. Aber schon oft genug gesehen. Also die Jünger fuhren sie an. Die Kinder und wahrscheinlich auch die Mütter. Wie können Mütter auf die Idee kommen, jetzt Jesus mit Kindern zu belästigen? Jesus aber sprach: Lasst die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solcher ist das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Ich liebe diese klaren Ansagen von Jesus, die, wenn man sie denn wirklich so versteht, wie sie gesprochen sind, einen zutiefst verunsichern müssen. Wie kann Jesus sagen, denn den Kindern gehört das Himmelreich? Ich meine, die müssen sich doch erst noch zu mündigen Christen entwickeln, oder? Die müssen doch erst noch sich bekehren, vielleicht getauft werden. Die müssen doch noch in die Reife der Christusnachfolge hineingeführt werden. Wie können die denn schon im Himmelreich sein? Also so steht es hier. Denn solcher ist das Reich der Himmel. Also es nicht wird sein oder vielleicht mal, sondern ist. Heißt das auch, dass wir uns gar keine Gedanken machen müssen, zum Beispiel bezüglich, dass diese Kinder eventuell schnell noch ins Himmelreich hineingehoben werden durch eine frühzeitige Taufe oder dass wir sie einbringen müssen in eine Gemeinschaft, dass sie ja gerettet sind für den Höchsten? Nein, den Kindern gehört das Himmelreich. Und diese einfache Aussage beunruhigt mich. Natürlich wirft es Fragen auf. Gibt es denn einen Punkt, an dem Kinder das Himmelreich wieder verlieren? Und wie ist das überhaupt mit dem Himmelreich? Also es ist ja so gewöhnlich in den christlichen Gemeinden gedacht, das Himmelreich ist was für später. So, wenn mein Leib dann zu Asche geworden ist oder dann verwest ist und dann ist meine Seele dann irgendwo in den himmlischen Sphären und alles ist wie gewohnt. Ich werde meine Bekannten wieder treffen und ich werde glücklich sein und all das, was ich hier auf Erde vermisst habe, werde ich dort bekommen. Das sind ja so Klischees, ja? Aber hier spricht Jesus davon, das Himmelreich ist den Kindern. Das heißt, das Himmelreich ist hier und jetzt. Das ist nicht irgendwas für später. Weil hier und jetzt umspannt Vergangenheit wie Zukunft. Und das ist schon mal überhaupt nichts für Leute, die so in den normalen Bahnen gewohnt sind zu denken. Das ist schwer. Wie soll man sich das vorstellen? Na gut, es kommt noch dicker. Matthäus 18, ab Vers 1. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, der nimmt mich auf. Auch wieder ein ganz enger Bezug. Wenn ihr also so ein Kind, egal woher das kommt, aufnehmt, dann nehmt ihr Jesus auf. Wenn ihr, Umkehrschluss, wenn ihr so ein Kind ablehnt, dann lehnt ihr Jesus ab. Und er spricht von Umkehr. Das heißt, Erwachsene müssen umkehren, nicht zu irgendwas hin, sondern so werdet wie die Kinder. Ja, das stelle ich mir lustig vor. Ja, ich meine, wie meint Jesus das? Wie meint er das? Die wissen nicht, was gut und böse ist. Zumindest haben sie eine andere Sicht der Dinge als Erwachsene. Ja. Ich glaube, es ist Zeit, sich einmal Gedanken zu machen über Kindschaft an sich. Kinder haben normalerweise, wenn es gut läuft, und es läuft in unseren Landen nicht immer gut, ein gesundes Verhältnis zu Papa und Mama. Der Papa ist so mehr der, auf den man stolz sein kann. Ich denke, gerade Töchter sind ungemein stolz auf ihren Papa. Und wenn sie später mal heiraten, dann muss ihr Mann genauso sein wie der Papa. Und Söhne lieben es, sich bei Mama einzukuscheln und sich einfach zu Hause zu fühlen. Das ist sicherlich jetzt ein Klischee, was ich zeichne, aber hin und wieder stimmt es. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Beziehung zwischen Tochter und Mutter und Sohn und Vater. Und da natürlich alle Menschen höchst unterschiedlich sind, fallen auch diese Beziehungen höchst unterschiedlich aus. Aber im Großen und Ganzen kennzeichnet es die Menschen. Kennen Sie eigentlich die Kinder, dass sie einfach ein Riesenvertrauen in ihre Eltern haben. Und wenn der Papa sagt, wir gehen halt dahin, dann kann das Kind zwar rebellieren, aber es weiß, es hat keine Chance. Es geht dahin. Und das Kind weiß, es wird schon gut sein. Meine Eltern haben nichts Schlechtes mit mir vor. Und im Schutz dieser Eltern erkennen Kinder die Welt. Sie sind neugierig. Sie erobern die Welt, angefangen mit den Händen, mit dem Mund, alles mal anlutschen, alles mal testen, dann mit den Augen. Und es geht weiter, indem dann auch die ersten Machtspiele beginnen, auch zwischen den Kindern. Gerade in einer Familie mit mehreren Kindern hat man das immer wieder, dass die Kinder dann so ein Stückchen rangeln auch um Anerkennung. Und Eltern sind gut beraten, auch jedem Kind die eigene, ganz persönliche Wertschätzung zu geben. Das ist, das einzige Mittel, damit man diese Rangeleien so halbwegs vernünftig im Griff hat. Es ist sehr schwierig, wenn Eltern so quasi so ein Kind vorziehen und das andere muss dann irgendwie was einfallen lassen, damit es diesen Vorzug ausgleicht. Ja, Kinder haben Fantasie. Die Welt, die wir kennen und die wir als gesetzt sehen, ist für sie noch nicht gesetzt. Sie ist form- und dehnbar in allen Richtungen. Die Träume der Kinder sind höchst spannend. Glücklich seid ihr, wenn ihr von diesen Träumen erfahren könnt. Und sie malen sich ihre Welt aus. Und sie sind kreativ. Und sie können auch noch nicht, so wie wir Erwachsenen, zwischen Wirklichkeit und Fantasie unterscheiden. Wir Erwachsenen können das. Und Kinder haben ein Wissen und ein Akzeptieren einer Hierarchie. Die Kinder wissen, das ist mein Papa, das ist meine Mama und die stehen über mir. Die haben Verantwortung für mich. Und ich tue gut, mich ihnen unterzuordnen. Und die Eltern haben die Aufgabe, genau diese Verantwortung ernsthaft wahrzunehmen. Nicht als Despot oder als ewig Nörgelnder, sondern in Verantwortung und in Liebe ausgefüllt. Aber die Hierarchie sollte klar sein, damit es dem Kind gut geht. Ja, so beginnt dann mit der Pubertät ein Lösen dieser Kindschaftsbeziehung und das hat der Schöpfer in die Schöpfung gelegt. Das ist so gewollt. Und mit diesem Lösen aus der Eltern-Kind-Beziehung beginnt ein neuer Abschnitt im Leben. Es reicht nämlich nicht, dass der Mensch in den Eltern eine dauernde und unverrückbare Hierarchieebene sieht, sondern dass er selbst und persönlich die Werte und die Hierarchien in dieser Welt erkennt und sich einordnet. Und so beginnen die ersten Konflikte mit den Eltern. Also es wird quasi die Autorität der Eltern ganz stark hinterfragt. Ja, ich vermute, viele wissen, von was ich spreche. Das ist normal. Kein Grund zur Aufregung. Und die Kinder dürfen sich auch so langsam aus der Verantwortung der Eltern lösen. Und die Eltern dürfen und sollen dieses akzeptieren. Eltern dürfen und sollen sich Stück für Stück zurückziehen aus dieser Verantwortung. Das ist wichtig. Und es ist ja so Gang der Dinge, dass die Kinder dann ausschwärmen in die Welt und die Welt erobern oder die Welt erobert sie. Und irgendwann kommen sie mal wieder. Und wenn es gut läuft, dann bekommen die Eltern in ihrem Herzen einen ganz eigenen Stellenwert. Er ist nicht mehr der Stellenwert, der Hierarchieebene, der unbedingt zu vertrauen ist, sondern es wird mehr so ein partnerschaftliches Akzeptieren werden. Und das ist gut so. Denn Eltern sind nicht dazu geschaffen, gottgleich an dieser Welt zu stehen. Auch sie haben die Eigenschaft, irgendwann im Laufe der Zeit auch das Zeitliche zu segnen. Und dann ist es gut, wenn ihre Kinder einen festen Anker gefunden haben. Das gelingt selten so, wie ich es beschrieben habe. Ich denke, viele Kulturen haben davon einen ganz eigenen Begriff. Wenn zum Beispiel wir im Alten Testament lesen, dass Nachkommen Abraham sagen und sich auf den Gott von Abraham, Isaac und Jakob berufen, dann ist in ihnen etwas von der Autorität und von der Macht der Ahnen zu spüren. Und sie beziehen sich auf den, der sich den Abraham offenbart hat. Dann beziehen sie sich auf über Abraham, auf den Höchsten, den Abraham anerkannt hat. Das heißt, sie beziehen sich auf die Autorität, die noch über der Autorität Abrahams steht. Und das ist schwer zu begreifen. Und deswegen steht auch an einer Stelle, dein Gott soll mein Gott sein. Das heißt, das ist so ein Prozess im Inneren. Jetzt habe ich es erkannt. Den Mächtigen, den du gefunden hast, den habe ich auch jetzt gefunden. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ja, so viel zu den Kindern und der normalen Entwicklung auch der Kinder. Und Jesus sagt, genau diese diese Beziehung von Kindern zu Eltern, so höre ich es aus den Worten heraus, genau dieses, was ein Kind ausmacht, das sollt auch ihr in euch prägen. Und so lesen wir einige Bibelstellen auch über die Kindschaftsbeziehung oder Sohnschaftsbeziehung, die ich hier aufführen möchte, um einfach auch dieses Bild, das das Neue Testament in erster Linie liefert, hier abzurunden. Da lesen wir in Matthäus 5, Vers 9. Das sind die Seligpreisungen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Also wegen mir auch Töchter Gottes. Ja, ich denke, das ist halt dieses typische Denken der alten Zeit, dass diese Beziehung zuerst immer über das männliche Geschlecht gehen und das weibliche Geschlecht einfach mit inbegriffen ist. Da muss man sich mal vielleicht dran gewöhnen, aber ich denke, so wie ich Jesus kenne, hebt er ja auch das Wesen der Frau enorm hoch und wertschätzt es. Jedenfalls sagt Jesus, ja, die Frieden stiften, die kriegen den Titel verliehen, Kind Gottes, Kind des Höchsten. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 45. Ich lese mal ab 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Also wie man es normal auch macht, ja. Ist ja kein Gesetz, welches fern der Welt ist. Jesus aber spricht, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Na, das ist ja krass. Wir sollen also wirklich die ins Herz schließen, die uns Arges wollen und für sie beten. Und Jesus begründet auch, warum das so ist. Damit ihr, ich sage mal die allgemeine Form, Kinder des eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Also hier geht es ganz deutlich um die Kindschaftsbeziehung zu dem Vater im Himmel. Du möchtest Kind sein des Vaters im Himmel? Dann bete doch mal für den, der dich so piesackt. Dann wünsche ihm Gutes. Dann sei nicht sauer auf ihn. Das ist schwer. Das ist sehr schwer. Und Jesus begründet auch, warum das so ist. Wir lesen weiter. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und hier sehen wir, wie Jesus eine sehr deutliche Hierarchie aufzeigt. Es gibt, und sicherlich ist es schwer, diesen beim Namen zu nennen. Jesus spricht ihn mit meinem Papa an. Genau, also dem Kosewort für Vater. Ein Begriff, der eine innige Beziehung ausdrückt, ein unbedingtes Vertrauen. Und Jesus macht sehr deutlich, es gibt einen, der über alles steht. Das ist der Vater im Himmel. Und unter ihm breitet sich all das Weltgetriebe aus. Und du stehst mittendrin in dem Getriebe. Du stehst mittendrin in den Anfeindungen. Mittendrin in den Zerreißproben. Und es liegt an dir, diese Kindschaftsbeziehung zum Vater im Himmel, zu der du berufen bist, aufzubauen, anzunehmen und dir immer wieder bewusst werden zu lassen. Und wenn du dann mit diesem Blick von oben quasi, also das ist alles andere als hochmütig, die Menschen betrachtest, dann kannst du deinen Feind nicht mehr hassen. Das geht nicht. Er ist ja deinem Wesen entsprungen. Er ist dein Bruder. Er ist ein Partner. Das ist schwierig. Deswegen finde ich auch die Herausforderung so groß aus diesen Gedanken. Und Jesus sagt ja selber in einem Gleichnis mit dem Kaufmann und den Perlen, dass Menschen suchen. Die sind ihr ganzes Leben suchend. Und der Kaufmann macht sich auf und durchstöbert die Welt und sucht Perlen. Und er hat eine ganze Sammlung von Perlen. Und so erlebe ich die Menschen. Als wenn ein Mensch, sich aus der Eltern-Kind-Beziehung gelöst hat, also erwachsener geworden ist, als wenn es die Berufung wäre, jetzt sein ganzes Leben zu suchen. Und zwar was? Nämlich die verlorene Vater-Mutter-Beziehung. Genau die wird gesucht. Und nun sind Menschen am Finden. Und da gibt es alles Mögliche, an dem man andocken kann. Also Dinge, die für einen zum Vater und Mutter werden, zur Mutter werden. Ich denke mal, das kann der Fußballverein sein. Oh ja, da ist man mittendrin, man ist akzeptiert, der ist groß, der ist stark. Und man ist einfach dabei und ein Fan. Oder die Arbeit, die einen völlig fesselt und sagt, das ist mein Leben. Oder die Beziehung zu anderen Menschen. Ja, selbst der Partner, den man hat, kann diese Rolle einnehmen. Und so ist jeder Mensch auf der Suche nach irgendwelchen Dingen, die irgendwelchen Halt versprechen. Und ja, man scheint ja auch irgendwie damit sich arrangieren zu können. Aber man spürt, das ist noch nicht so das. Das ist, irgendwas fehlt. Irgendwie ist noch so ein trister Geschmack im Mund. Das passt noch nicht. Und dann sagt Jesus weiter in dem Gleichnis von dem Kaufmann, bis er eines Tages eine Perle fand. Die war so schön, die hat er noch nie gesehen. Und er verkauft alle anderen Perlen und kauft nur die eine Perle. Ich weiß jetzt nicht, ob das den Kaufmann auf Dauer glücklich gemacht hat, aber Jesus möchte mit diesem Gleichnis hier etwas deutlich machen. Nämlich, es geht um Bindung. Es geht um Bindung. Wenn diese Beziehung zum Vater im Himmel, der in der Hierarchie ganz oben steht, da ist, gefunden ist, dann sind alle anderen Perlen im Leben nicht mehr wertvoll. Weil das ist die Beziehung, die wirklich wichtig ist und die trägt. Ich kann es jetzt natürlich so erzählen und ihr müsst mir das auch nicht glauben, aber so ein Stück selber habe ich es erlebt, sicherlich in aller Verschwommenheit und Unklarheit, aber ich lese bei Jesus, dass er das wirklich in einer vollkommenen Art gelebt hat, wo ich fasziniert bin, davor stehe und staune und viele seiner Aussprüche nicht verstehe und denke, ja, wow. Das ist wirklich eine Beziehung, die wertvoller ist als alles andere, was wir im Leben an Beziehung aufbauen können und sie Gottes statt nehmen. Wir lesen in Matthäus 7, Vers 11. Ich lese mal wieder ab Vers 9. Oder welcher Mensch ist unter euch, sagt Jesus, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Also wieder diese Eltern-Kind-Beziehung. Dein Kind kommt zu dir und bittet dich um etwas und du gibst ihm das Gegenteil. Ist nicht üblich. Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Ist ja noch gemeiner. Und wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und hier sagt Jesus zweierlei. Zum einen sagt er, euer Vater, der in den Himmeln ist. Er spricht nicht mehr von mein Vater im Himmel. Er spricht von euer Vater im Himmel. Das heißt, er ist euer Vater im Himmel. Es ist egal, an welchem Punkt man gerade steht. Das ist völlig egal. Er ist der Vater im Himmel. Und man könnte ja daran zweifeln, dass von ihm irgendetwas kommen könnte, was negativ ist. Natürlich, es gibt genug Unglück und Leid und Schicksalsschläge und alle möglichen komischen Sachen. Wo man an diesem Glauben, dass es einem immer gut gehen wird, so verzweifeln könnte. Aber das sagt ja Jesus gar nicht. Er sagt, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Zum einen geht es darum, dass Menschen hier eine Beziehung gefunden haben, die sie vertrauensvoll bitten lässt. Wir haben das vorhin auch so schön gehört, auch in dem Zeugnis, dass es gut ist, sich diesem Vater im Himmel anzuvertrauen. Sich zugestehen, dass man nicht weiter weiß. Dass man irgendwo an einen Punkt gekommen ist, wo man nicht mehr weiterkommt. Und dann gibt es da den Vater im Himmel. Und Jesus sagt, schaut euch an, Kindschaft, Elternverhältnis. Und ihr seid nun nicht die Besten. Und ihr wisst, euren Kindern Gutes zu geben. Und meint ihr nicht, dass der Vater, der in den Himmeln ist, das Gleiche für euch tut? Viel mehr. Und manchmal ist auch ein Loch im Reifen, ein Geben von dem, wo man es erst gar nicht so sieht. Und dann denkt, oh ja, ist ein interessanter Weg. Wir lesen weiter. In Römer 8, Vers 14. Das schreibt der Paulus. Der Paulus an die Gemeinde in Rom. Also jetzt ist schon ein ganzes Weilchen Geschichte in die Welt geflossen. Und die ersten Gemeinden haben sich gefestigt und feiern und leben jetzt dieses Christsein. Und der Paulus, der Mann, dem Jesus ebenfalls begegnet ist, in einer ganz persönlichen Art und Weise, begleitet sie dahin und gibt ihnen Ratschläge und Mahnungen mit. Und er schreibt in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also, die sind Kinder Gottes. Wieder diese Kindschaftsbeziehung, schön dargestellt. Und nun kommt er aber auf eine andere Nuance rein. Nämlich er schreibt, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Wer wird denn durch den Geist Gottes geleitet? Oh ja, gute Frage. Wie kann man sowas festmachen? Weiß ich nicht. Schwierig, ja? Also, alle Christen, ja? Ja? Also ich weiß ja, es gibt diese Ansage, also heute möchte ich das und das und das tun. Ja, klar, habe ich mir vorgenommen, mache ich genauso. Also da frage ich jetzt nicht unbedingt, Gott, ist das auch so okay? Ich mache es einfach. Genau, die nächsthöhere Form ist, so Gott will und wir leben, tue ich heute das und das und das. Und da ich lebe, tue ich das. Ha. Ja. Also, das ist ein kleiner Trick, ja, ich merke schon. die durch den Geist Gottes geleitet werden, das geht noch ein bisschen feiner. Nämlich, das heißt nicht, dass ich die ganze Planerei sein lasse, ich glaube, so habe ich es nicht verstanden. Aber dass ich mich bei jedem Planen, bei jedem, was ich tun will, auch in mir horche, ob das vor dem Vater im Himmel gewollt und okay ist. Das heißt, ich bin bereit, meinen Plan zu ändern. Ich bin bereit, meine gewohnte Umgebung anzupassen, aufzugeben, wenn es sein muss. Nichts, was jeder Einzelne von euch hat, ist fest. Weder die Familie ist fest, noch die Freunde sind fest, noch die Arbeitsstelle ist fest. Es ist auch nicht fest, ob ich immer hier in Weißenfels leben werde oder ob immer Frieden hier sein wird. Nichts ist fest. Und ich tue so, als wäre es fest. Und so ist es gut, bei jedem, was mein Inneres plant und denkt, zu fragen, ach, lieber Papa, wie hättest du es denn gerne? Was kann ich denn tun, dass es dir wohlgefällt? Und dann mal so in sich horchen und dann denken, ja, oh ja, das geht doch jetzt nicht. Ich muss auch das und das noch machen. Und da ist noch was. Und ach nee, das hab ich bestimmt verhört. Naja, ich weiß nicht, so ungefähr ist ein Geistprozess. Ich habe ihn jetzt sehr, sehr blass sicherlich geschildert. Aber das Grundprinzip ist, dass ich mich an nichts festklammere. Alles darf in Bewegung sein, wie bei einem Kind. Bei einem Kind darf alles in Bewegung sein. Und Paulus schreibt weiter, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber, also Papa, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Und wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das hat der Paulus so gesehen, dieses Bild. Das finde ich ganz faszinierend. Ein Geist der Sohnschaft haben wir empfangen. Und es dürfte uns leicht fallen, zum himmlischen Vater Papa zu sagen. Was darf ich tun? Genauso wie als Kind ich zu meiner Mama oder zum Papa die Anrede gefunden habe, wenn ich irgendetwas wollte. Das mag kindisch klingen, oder? Geht mal hinaus und sagt, also mein Papa, der im Himmel, der hat mir letztens das und das gesagt. Ich denke mal, da werdet ihr so ein kleines Lächeln abbekommen. Weil die Menschen der Welt wissen es ja besser. Die wissen ja ganz genau, was Wert hat. Also jetzt zum Beispiel streiten sich wieder Indien und Großbritannien. Wem wohl der Diamant hier, der große Diamant Koh-i-Noor, zusteht? Der kommt ja aus Indien, ne? Und in Großbritannien liegt er jetzt bei den Kronjuwelen. Und Indien hätten gerne wieder. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil das ist ja bloß ein Klumpen Kohlenstoff. Ich meine, was gibt dem Diamanten diesen Wert? Was gibt ihm diesen Wert? Ey, das sind Kinderspiele. Das ist Kindsein vom Feinsten, bloß auf der anderen Art. Oder wenn Menschen Dinge ersteigern. Ja, da gibt es den Stiefel von Michael Jackson oder was weiß ich. Und da werden Millionen für ausgegeben. Das sind doch Kindereien, oder? Ich meine, gut, das können wir vielleicht noch verstehen, dass es Kindereien sind. Erstens, weil wir nicht in der Lage sind, sowas zu ersteigern. Und zweitens, weil wir ja auch kein Verständnis dafür haben, wie Menschen mit viel Geld auf solche dummen Gedanken kommen können. Ja, oder Gemälde. Ja, was hat das für einen Wert? Was hat das für einen Wert in sich? Wie kommen Menschen dazu, dem Wert beizumessen, dass sie im Prinzip für so eine Perle ein Vermögen ausgeben? Weil sie auf der Suche sind. Natürlich, sind auf der Suche. Nichts weiter als suchende Menschen. Mit kindlichen Eigenschaften. Sie machen ihr Vater-Kind-Beziehung an solchen Dingen fest. Und wir müssen auch gar nicht so weit gehen. Gerade wenn Menschen älter werden, ist es wirklich schwer, sich von bestimmten Dingen zu lösen. Zum Beispiel Dingen, die in der Wohnung stehen. Das ist gar nicht so einfach. Also wenn man da mal aufräumen will, weil man ja so langsam zubaut sich, und dann hält man dieses Teil in der Hand und denkt sich, ach nee, jetzt nicht wegschmeißen. Ja, man kann es ja vielleicht noch brauchen, aber in Wirklichkeit hängen daran ganz viele Erinnerungen. Ganz viele Bindungen sind da, die man nicht aufgeben möchte. Man meint, ein Stück von sich zu verlieren, wenn man das jetzt aufgibt. Aber was gibt es denn zu verlieren, wenn ich die Beziehung zum Vater im Himmel habe? Geht nicht. Es ist ein, wie soll ich sagen, das sind so die Kindereien vom Feinsten. Und da gibt es noch viel, viel mehr Kindereien. Also eigentlich ist die ganze Welt ein Kinderspiel. Guckt es euch mal genau an. Ich muss gar nicht so weit gucken und ich sehe immer wieder, warum machen die das jetzt? Ich meine, auch der Staat im Großen ist ein Kinderspiel. Da hat irgendjemand mal ein Grundgesetz geschaffen, ne? Wer war das? Warum hat er da was aufgeschrieben? Und jetzt gilt es für alle? Und jetzt werden Heerscharen von Menschen beschäftigt, dieses auszulegen und für Recht zu sorgen? Nur weil irgendjemand sich da mal was ausgedacht hat? Ist doch witzig, oder? Das Menschenwerk, es ist einfach nur... Ja, es funktioniert, die Gesellschaft funktioniert irgendwie, aber sie muss nicht auf Dauer funktionieren. Und dann kommen wieder Menschen, die sich Neues ausdenken und sagen so, ach, machen wir es mal anders. Und dann läuft die ganze Gesellschaft wieder hinterher einem bestimmten geistigen Wesen. Und so ist die Welt durchzogen vom Geist. Vom Geist der Welt, der sie regiert. Es gibt kaum was wirklich, also ich wüsste nicht, was Handfestes, was nicht auch Geistcharakter hat. Die alten Römer sagten Genius-Charakter. Der Genius des so und so. Und das, was Jesus mit Geist Gottes meint, ist, dass auch diese Welt in den Augen des himmlischen Vaters durchgeistigt ist vom Heiligen Geist. Und dieser ist da, dass wir ihn ergreifen können, dass wir ihn in uns aufnehmen können. Und dieser Heilige Geist steht über dem Geist der Welt. Sicherlich werden wir immer wieder auch mit diesem Geist der Welt in Berührung kommen und werden, wir merken es ja gar nicht, das ist ja das Problem, wenn man so einen Geist in sich trägt und jeder von uns trägt alles Mögliche in sich, dann denkt man, alles ist normal. Und man wird nur etwas verunsichert, wenn man Menschen begegnet, die aus einer anderen Geistsphäre kommen. Zum Beispiel, es gibt einen Geist einer Sprachgruppe. Und selbst unterschiedliche Dialekte erzeugen schon unterschiedliche Geistformen. Also der Bayer, was ist das für einer, ja? Aber nicht zu verwechseln mit dem Schwaben. Also das sind grundsätzliche Unterschiede. Oder wenn man, wir fahren nach Polen, machen Urlaub, auf einmal wird uns ein ganz anderer Geist entgegen. Wie kommt das? Da stehen junge Leute vor der Kirche und lauschen andächtig der Predigt, weil sie nicht mehr reinpassen. Das ist ja ein Ding. Das kennen wir hier gar nicht. Ja, so trägt jede eigene Welt so seinen eigenen Geist in sich. Und ich denke, man muss auch nicht immer in Schwarz-Weiß denken, das ist jetzt ganz böse und das ist ganz gut, sondern es ist gut zu wissen, dass diese Welt von Geist lebt, gebaut wird und gehalten wird. Wir sind aber berufen, den Heiligen Geist in uns zu tragen. Und dazu finde ich es auch ein sehr spannenden Text, den wir im Galater finden. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Das heißt, den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Und das darf ich vielleicht nochmal verdeutlichen, der Vater ist nicht der Sohn. Also Jesus ist nicht unser Vater, sondern wir sind im Sohn, quasi mit den Augen des Sohnes erblicken wir den Vater und rufen gleichsam, wie Jesus ruft, aber Vater. Das ist die Beziehung, zu der wir berufen sind und die hier auch in Galater sehr schön geschrieben steht. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Also diese ganz normalen Dinge, die ich gerade so beschrieben habe. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Schön beschrieben. Also da gibt es immer so einen Drang auch wieder zu diesen schwachen und armseligen Elementen. Ah ja, das kenne ich wohl. Aber Paulus schreibt hier, wieso eigentlich? Ihr habt doch was viel Besseres. Ihr braucht das nicht. Ihr habt was viel Besseres. Ja, und so möchte ich schließen mit der Geschichte, die wir in Johannes finden, die mich ebenfalls schon deutlich verunsichert. Johannes 3, die Geschichte mit Nikodemus. Tausendmal gehört den Text. Und auf einmal springt er in einen Satz an. Man denkt, kann nicht sein. Habe ich überhört. Habe ich nicht wahrgenommen. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, also ein stattlicher Mensch, einer, der sich durchzusetzen weiß, der wahrscheinlich auch weise war. Dieser kam zu ihm, zu Jesus, bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, also Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Jesus bringt ein Thema rein, so völlig aus dem Zusammenhang, und er spricht ihn quasi darauf an. Schau mal, deine Sache, was für dich dran wäre, ist diese neue Geburt. Und Nikodemus versteht das und versucht jetzt mal einen auf naiv. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Also er stellt sich das jetzt sehr bildlich vor. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und wir Christen interpretieren diesen Vers ganz gerne damit, dass wir sagen, das Wasser, das ist die Taufe und der Geist ist die Fülle des Heiligen Geistes, die Menschen versprochen wird, die zu Christus finden. Jesus sagt weiter, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Was soll denn das? Also gibt es eine Unterscheidung zwischen Fleisch, also ich vermute mal mein Körper, und Geist. Das ist so die Sphäre, die ich euch vorhin versucht habe zu schildern, die ganze Welt mit seinen Machtausläufern durchzieht. Einmal den Weltgeist, aber dann auch den Heiligen Geist. Und es gibt also Dinge, die aus dem Geist geboren sind. Das heißt, die haben einen anderen Charakter als diese rein, ich sage mal, materiellen Dinge. Das, was anzufassen ist. Wundere dich also nicht, sagt Jesus, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Geist weht, wo er will. Und der Wind weht, wo er will. Aber das Wort für Wind im Griechischen, wie auch im Hebräischen, ist Ruach und im Griechischen ist Pneuma, steht für Geist und Wind. Das heißt, die haben auch sehr praktisch gedacht, sehr anschaulich gedacht. Dieser Wind, das ist wie Geist. Und Jesus verdeutlicht das. Guck mal. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen. Das heißt, man spürt die Wirkung. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Okay. Und nun der Satz, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also das habe ich immer überlesen. Wie jetzt? Also wenn ich es jetzt mal so verstehe, wie Jesus es sagte. Wenn ich aus dem Geist geboren bin, dann weiß ich nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Oder? Ist doch die Aussage. Das ist, weiß nicht, also das ist doch irgendwo erschreckend. Ich finde es spannend. Was versucht hier Jesus deutlich zu machen? Weißt du, Menschen haben so die Eigenschaft, alles an seinem Platz zu haben. Da muss zum Beispiel in der Ahnentafel ganz genau stehen, das ist der Opa Otto, geboren am so und so, in dem Dorf, gestorben an dem, in dem Dorf. Okay, das Leben ist in Ordnung, eingeschachtelt, abgehakt, fertig, der Nächste bitte. Aha. Aber damit habe ich den Geist des Opa Otto überhaupt nicht erfasst. Ich meine, ihn in der Hand zu haben, verstanden zu haben, nichts habe ich. Ich habe überhaupt nicht erfasst, woher sein Geist kommt und wohin er geht. Und habe ich denn erfasst von dem Menschen, der neben mir steht, woher sein Geist kommt und wohin er geht? Keine Ahnung. Und das Gleiche gilt für den Heiligen Geist. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht, woher er gerade kommt. Wir wissen, dass er natürlich vom Höchsten ausgesandt ist. Wir wissen aber nicht, in welchem Zusammenhang er gerade jetzt mich anspricht. Und wir wissen auch nicht, wohin sein Weg führt. Wir wissen es nicht. Wir brauchen es auch nicht wissen. Denn wenn wir meinen, es zu wissen, tun wir uns den größten Irrtum an. Niemand von uns hat sein Leben im Griff. Wie sagt Jesus, wer ist der von euch, der seinem Leben nur eine Elle hinzufügen kann? Nichts kann ich. Alles Täuschung. Und nun sagt Jesus hier, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und so möchte ich einfach Mut machen, sich auf dieses Wagnis einzulassen. Nicht zu wissen, aus welcher Tiefe der Geist Gottes zu mir spricht und in welche Tiefe er mich hineinführt. Und bereit sein zur Offenheit, dass der Heilige Geist gestalten kann. Und ich finde dieses Bild so toll, weil ich glaube, es zeigt viel mehr die wirklichen Kräfteverteilung dieser Welt an. Die Welt besteht nicht aus Körpern, die sich irgendwie organisieren, sondern sie besteht aus Kräfteverhältnissen, die sich in Körpern manifestieren. Das ursprünglich ist der Geist. Na gut, das ist eine alte Diskussion und Philosophie, aber ich stimme hier voll zu. Das ist das Wesentliche. Und ich glaube auch, Jesus spielt hier weniger auf die Taufe und das Empfangen des Heiligen Geistes an, als vielmehr auf ein altes Bild aus Hesekiel. Dort war nämlich ein neuer Tempel gesehen worden in einer Vision und aus diesem Tempel ergießt sich ein kleines Bächlein, welches zu einem großen Strom wird. Und der Hesekiel mittendrin und misst diesen Strom aus. Und in diesem Heiligen Geist hineinzukommen heißt, nicht am Ufer zu stehen und zu gucken, auch alles ganz schön, sondern hineinzuspringen, mittendrin zu sein, Fisch zu werden. sich vom Geist Gottes treiben zu lassen. Boot zu sein. Es zu wagen. Und genauso auch das Bild mit dem Wind. Ja, wenn dann so eine Kolonie, was weiß ich, hier Legehühner unten auf der Erde sind und sagen, ja, schöner Wind hier, irgendwas ging da mal. Nein. Sich in den Wind hineinzubegeben, wie ein Adler, der seine Flügel öffnet und genau die Thermik kennt und sich von diesem Wind tragen lässt. Und diesem Wind sich anvertraut. Und dieses Seelenspüren sehr wohl auch einen Raum gibt, diesem Heiligen Geist, der sich uns öffnen möchte, einen Raum einräumt, sich vielleicht auch schweren Herzens von mancher selbstsicherer Zukunftsplanerei lösend, dem Vater im Himmel fragend, Herr, was willst du für mein Leben tun? Und sich dann in die Lüfte begeben und schweben. Und dann dürfen wir vertrauen, dass wir, wenn den Vater im Himmel um etwas bitten, wird er uns Brot geben und keinen Stein. Und unser Vater im Himmel, er segne uns und gebe uns seinen Frieden.